1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Es geht los mit einem Song, den ich ausgesucht habe, damit Sie erstmal so ein bisschen runterkommen, in diesen Sonntag hineinkommen. Ella Fitzgerald, Jailhouse Blues.
This house is surely getting raided. Yes, sir. 30 days in jail with my back turned to the wall.
Ella Fitzgerald, Jailhouse Blues. So, und jetzt geht's los.
Hörbar Rust. Heute mit
Sönke Wortmann, 52, Regisseur. Der Sohn eines Bergmanns kommt in Marl zur Welt. Schulzeit und Abitur laufen recht entspannt. Nur der Wunsch, Profifußballer zu werden, fordert ihm eine gewisse Disziplin ab. Nach 3 Jahren erschließt sich eine neue Perspektive. In München studiert Sönke an der Hochschule für Fernsehen und Film und feiert kurz danach mit Kleine Haie und Der bewegte Mann große Erfolge. Der Regisseur wird gefeiert für Das Wunder von Bern und Deutschland ein Sommermärchen. Ein Mann, der seine Töppen offenbar nie ganz auszog. Wir freuen uns sehr. Sönke Wortmann, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Nochmal herzlich willkommen.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
Ich habe gerade schon gehört, ich mache es richtig, aus Versehen, Sönke mit kurzem Ö.
Ja, aber wenn ich gewusst hätte, dass das Thema wird hier in der Sendung, hätte ich es lieber nicht gesagt, weil das finde ich dann immer so ein bisschen haarspalterig. Aber ich höre auch auf meinen Namen, wenn das Ö etwas länger wird.
Beim eigenen Namen ist das doch bestimmt nicht ganz uninteressant.
Ja, ich überlege gerade, aus Bettina, da gibt es ja meistens keine zwei Meinungen, also...
Es gibt auch Menschen, die es mit einem T schreiben, sowas. Aber ja. Das soll tatsächlich nicht hin.
Nee, ne? Nein. Und Bettina sagt wahrscheinlich auch niemand.
Aber um mich geht's ja gar nicht. Es geht ja um dich und zwar 2 volle Stunden. Ich habe gesehen, dass dein Geburtstag in diesem Jahr auf einen Samstag fällt. Du hast glücklicherweise im Sommer auch noch Geburtstag, am 25. August. Samstag, das lädt doch dazu, eine Party zu machen.
Ich habe eine Riesenparty gemacht, als ich 50 wurde. Insofern schreit es im Moment nicht danach. Ich will auch nicht hier. Und das war so schön und so viele Überraschungen hat man mir da bereitet, dass ich jetzt im Moment überhaupt keine Lust habe auf eine Party. 60 werde ich wieder feiern, das weiß ich jetzt schon. 55 vielleicht, aber 53 nicht.
Ich habe mal geguckt, das mache ich bei jedem Gast, wer noch an dem Tag Geburtstag hat.
Ich weiß
an deinem
es.
Tag. Na, dann fang mal an.
Na, sag du mal erstmal.
Nee, ich will ja wissen, was du weißt.
Am spektakulärsten finde ich auch im Gegensatz Claudia Schiffer und Erich Honecker.
Ja, das stimmt. Ich habe mir nämlich vorgestellt, dass all diese Leute zusammen auf deiner Geburtstagsparty sind. Und das ist eine unglaubliche Mischung, die leider nicht mehr ganz realisierbar ist. Ivan der Schreckliche ist zum Beispiel dabei. Das ist interessant, was der mit seinen ganzen Frauen gemacht hat. Der hat, glaube ich, 7 verschiedene Frauen gehabt, die wurden ertränkt, die wurden in Kloster geschickt, die Liebhaber wurden gepfählt. Das war ganz interessant.
Soll man nicht tun, ne? Finde ich auch.
Nein, das gehört nicht zum guten Ton. Wer noch dazu gehört, ist übrigens Lou van Burg. Den kennst du vielleicht, wenn du früher bei deiner Oma Fernsehen gucken durftest. Mhm. Ne? Auf den standen sie alle, unsere Großmütter.
Ja.
Sean Connery.
Ja, genau.
Dann von Kiss, Gene Simmons.
Wusstest du nicht? Wusste ich nicht, nee.
Elvis Costello.
Auch nicht schlecht.
Sandra Maischberger.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Fatih Akin.
Das wusste ich.
Aha. Und Jan Delay.
Na, das wusste ich wieder nicht.
Und guck. Der würde richtig, also diese Party.
Ist ja nicht schlecht, oder?
Das wäre eine gute Veranstaltung, ja. Also, in Marl bist du zur Welt gekommen?
Ja, das ist im Ruhrgebiet. Viele wissen natürlich nicht, wo Marl überhaupt liegt. Da muss ich immer sagen, zwischen Dortmund und Gelsenkirchen. Weil das dann auch sofort fußballerisch verortet ist.
Das ist wichtig und ich glaube, das Wort Fußball wird in dieser Sendung noch das ein oder andere Mal fallen.
Ich befürchte, ja. Wir können auch darauf verzichten, wenn
Nein,
es nach mir geht.
Nein, das möchte ich nicht.
Ich weiß auch nicht, wer Europameister wird.
Das weißt du nicht?
Nee.
Hat dein Orakel es kaputt?
Ist also eigentlich irgendwie? Weiß ich schon. Ich kann es auch jetzt verraten kurz. Ja? Der das Endspiel gewinnt, der wird Europameister.
Abgefahren. Ja, aber daran merkt man einfach, dass du im Thema bist. Dass du, ne? Ja, dass das du da so eine, weiß ich nicht, so ein Gefühl für hast.
Wissen.
Mhm. Dein Vater war Bergmann.
Stimmt.
Und zwar mehr als 30 Jahre, 38 Jahre, glaube ich, unter Tage.
Ja, 36, davon 26 Nachtschicht, also so richtig Working Class Hero, wie man so sagt. Und ich bin sehr stolz auf ihn.
Ja, es gibt noch zwei ältere Brüder, die sind aber sehr viel älter, glaube ich, ne?
Die sind sehr viel älter, die sind 15 und 13 Jahre älter. Daran sieht man, ich war nicht geplant und habe aber, so viel ich weiß, auch keinen Hau davon weg, dass ich nicht geplant war.
Nee, wahrscheinlich im Gegenteil. Also du bist wahrscheinlich derjenige, auf den sie alle dann besonders Rücksicht genommen haben und das ganz süß fanden. Das ist noch so ein kleiner, du bist bestimmt so ein Michel-Junge gewesen.
Ja, ich war immer sehr blond und den Vergleich Michel von Lönneberger habe ich sehr oft gehört in meinem Leben als Kind schon und als Jugendlicher auch und selbst noch als Erwachsener hieß es sehr oft, sieht aus wie Michel von Lönneberger in groß.
Hast du so Sachen ausgefressen, so eine Scheune angezündet, viele Fenster zerschossen mit einem Fußball?
Nee, ich war immer relativ brav, glaube ich. Ich habe einmal heimlich in der Scheune meiner Großeltern geraucht, das kam dann aber auch raus.
Wie alt warst du?
13 oder 14, wo man halt heimlich raucht.
Ja.
Und da habe ich auch großen Ärger gekriegt, aber sonst kann ich mich eigentlich nicht dran erinnern.
Wie kam es denn raus? Weil es gebrannt hat oder weil du danach gerochen hast einfach?
Ich glaube, es wurde eine Kippe gefunden. Ich war auch sehr unvorsichtig, einfach blöd damals. Aber aber es hätte ja eine Scheune, ich meine, da lag Strom, ja. Also das war echt doof.
Wir kommen zu deinem ersten Song, den du mitgebracht hast. Vielleicht gibt es dazu ja eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob die Lieder, die du mitgebracht hast, einfach dir gefallen oder ob die auch immer zeitlich irgendwie einzuordnen sind, die Rolling Stones, Rocks Off?
Ja, es war, es gibt immer eine Geschichte, mal mehr und mal weniger und Rocks Off, tja, wenn ich mir eine Band aussuchen dürfte, die ich auf eine einsame Insel mitnehme, dann wären es wahrscheinlich dann doch unterm Strich die Stones, weil die haben mich damals wachgeküsst, musikalisch. Ich war, glaube ich, 5,5 ungefähr, als ich bei meinem Onkel am Dümmersee aus dem Radio Satisfaction gehört habe und das hat mich tatsächlich geflasht, das hat mich elektrisiert und seitdem finde ich diese Band gut und es gibt sie ja immer noch und ich wollte jetzt aber auch nicht die üblichen Verdächtigen hier mitbringen, sondern deswegen Rocks Off, weil das so ein tolles Einstiegsding ist.
Na, ganz der Regisseur, daran merkt man es doch wieder.
Ja, Dramaturgie findet auch alles statt heute.
Radio 1, die Hörbar Rost, heute mit dem Regisseur Sönke Wortmann. Es ist schön, wenn man als Kind Haustiere haben darf. Es ist nicht so schön, wenn die eines Tages gegessen werden.
Das stimmt.
Drei Hasenjungs. Süß.
Wir hatten noch mal eine Katze, die wurde nicht gegessen.
Die Katze wurde nicht gegessen, aber sprich doch bitte hier ganz offen über deine Hasen. Adam, Hoss und Little Joe.
Oh ja, ich merke schon, ist gut vorbereitet.
Hoffentlich.
Ja, es gab mal eine Fernsehserie, die hieß Bonanza. Und da kam tatsächlich Ben Cartwright, hatte drei Söhne, Hoss, Adam und Little Joe. Und die fand ich ganz toll.
Und irgendwann
gut schießen
hat
und reiten.
Euer super Rammler hat Babys gemacht und dann hast du gefragt, ob du die behalten darfst? Oder?
Ja, nee, und dann hatten wir irgendwann drei Hasen und ich ahne ja, worauf du hinaus willst. Und die habe ich dann entsprechend auch genannt und die habe ich auch sehr lieb gehabt und eines Tages waren sie verschwunden. Jetzt musst du weiterfragen, weil es bricht mir das Herz. Sonst.
Du wurdest nicht vorgewarnt? Doch, du hattest doch die Chance, die dann nicht zu essen, oder?
Das war in der Tat so. Also ich wurde nicht vorgewarnt. Irgendwann kam ich in den Stall, die waren alle nicht mehr da. Oh Gott. Und als ich dann, es war Sonntag oder Feiertag, und als ich dann am Tisch Platz nahm, da wusste ich auch, warum sie nicht mehr da waren. Ich wurde aber nicht gezwungen, sie dann zu essen. Ich muss aber meinen Vater da in Schutz nehmen. Das waren andere Zeiten, ja, und eine andere Generation. Und für die waren Hasen keine Haustiere, sondern Nahrungsmittel. Mhm. Und dementsprechend wurden sie behandelt.
Ich habe sehr viel über dich gelesen. Und dein Vater kommt schon das ein oder andere Mal vor. Über deine Mutter hast du noch nie gesprochen. Also ich habe jedenfalls nichts gefunden. Könntest du sie uns vorstellen mit ein, zwei Sätzen?
Ja, kann ich das? Ja, klar kann ich das. Ich weiß auch, ich bin gerade ein bisschen irritiert, dass ich viel über meinen Vater gesprochen habe. Also,
nein, wenn du über persönliche Dinge, über deine Familie gesprochen hast, dann war es die Herkunft deines Vaters, der Job deines Vaters oder aber auch, dass er sehr fußballbegeistert war.
Liegt wahrscheinlich daran, dass auch eigentlich mehr nach dem Vater gefragt wird in so Situationen, weil das Elternhaus prägt einen ja ein bisschen und der Beruf des Vaters prägt einen ja auch, damals mehr als der Beruf der Mutter. Meine Mutter hatte keinen Beruf, die war Hausfrau und Mutter und hat dann mitgeholfen, sie ging putzen und hat ein bisschen mitgeholfen, das Haushaltsgeld sozusagen zu vermehren.
Und sie war eine Liebe, eine gute Seele? Also
ja, doch schon. Also sie war ein bisschen krank oft. Sie hat immer Kopfschmerzen gehabt und keiner konnte ihr helfen. Und deswegen hat sie zu viele Tabletten genommen. Aber davon abgesehen, also ich war mit ihr sehr zufrieden als Mutter.
Mhm. Gab es Rituale bei euch in der Familie?
Ist alles schon so lange her. Aber ein schönes Ritual, daran kann ich mich erinnern, und es passt vielleicht auch zur Herkunft. Ich hatte immer als Kind vier Dinge nicht, die alle anderen hatten. Und zwar ein Telefon hatten wir nicht, wir hatten kein Auto, wir hatten die Toilette nicht in der Wohnung und wir hatten kein Badezimmer, sodass wir immer samstags im Keller gebadet haben. Da wurde also ein riesengroßer Topf auf dem Brennofen heiß gemacht und dann wurde nacheinander gebadet, immer samstags vor der Sportschau. Ich war der Kleinste und durfte als Erstes, danach meine
als
Mutter
Erstes
und danach
dann?
Mein Vater. Ja, klar. Obwohl das Quatsch ist, ich war immer am dreckigsten, aber es ging nach Alter. Aber das war ein schönes Ritual, daran erinnere ich mich sehr gerne.
Es ist interessant, dass diese Dinge, die man als Erwachsener vielleicht eher so als Defizit, wo man sagt, ich wünsche, dass es meinem Kind mal besser geht und so weiter, dass Kinder das ganz anders wahrnehmen.
Ja. Ne? Also ich hatte immer das Gefühl, mir geht es hervorragend. Also damals schon, ich kannte es ja auch nicht anders. Also heute würde ich es anprangern, wenn wir alle zusammen im gleichen Badewasser uns baden müssten. Aber so war es halt damals und ich habe das nie als Manko empfunden.
Was ja Jungs als Manko empfinden, wenn sie es nicht haben, sind Fahrräder. Bevorzugt rote Fahrräder, sagt meine Hörbarerfahrung. Also hattest du denn ein Fahrrad wenigstens?
Ich hatte ein Fahrrad, das war aber nicht rot. Ich glaube, es war eher schwarz. Und dann gab es mal so eine Mode, ich weiß gar nicht, wie diese Dinger hießen. Also das hatte dann jeder so eine Art, heute heißt das BMX-Rad, sowas in der Gegend, das hatte ich auch. Also ich habe ja alle meine Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt. Also ich bin mit dem Fahrrad in die Schule gefahren, viele Kilometer zum Fußballtraining und egal bei welchem Wetter. Also ich kann mich daran erinnern, dass wenn wir im Winter Training hatten, bin ich dahin gefahren mit dem Fahrrad und auch wieder zurück. Wenn ich zu Hause ankam, waren meine Haare, die meistens sehr lang waren, da waren richtig Eiszapfen dran. Aber ich bin nie krank geworden. Ja.
Wahrscheinlich deswegen. Total abgehärtet.
Ja, klar. Und heute mit den eigenen Kindern, ja, also da passt man ja hier auf und da auf. Viel zu viel wahrscheinlich, aber so ist es halt.
Das nächste Lied, das du mitgebracht hast, kommt von Supertramp. Zeitlos, wie wir gerade festgestellt haben, eine zeitlose Band. Du hast dich für School entschieden.
Ja, ich habe es mir da sehr einfach gemacht, ausnahmsweise. Also Supertramp ist für mich eine der Bands aller Zeiten. Ich habe, glaube ich, auch alle LPs damals noch und CDs mittlerweile auch. Und sie haben so tolle so Konzeptalben gemacht, was es ja heute nur noch selten gibt. Und dieses School hat mich auch elektrisiert, so hauptsächlich wegen dem Anfang. Und außerdem war ich unglücklich in Beatrix verliebt. Das hat mich immer in dieser Band und mit diesem Lied auch zusammengeschweißt.
Geschwister-Scholl-Schule?
Albert-Schweitzer-Gymnasium.
Nee, aber sie.
Sie war Geschwister Scholl, ja. Das war ein Jungen-Gymnasium, war direkt neben dem Mädchen-Gymnasium und da durfte man nicht rüber.
In der Pause hast du sie bestimmt gesehen.
Ja, zuerst haben wir uns mit Äpfeln beschmissen und als wir älter wurden, haben wir gesagt, nee, das ist jetzt Verschwendung.
Das war der klassische Sündenfall. So hätte es auch losgehen können damals. Gut.
Ja, aber das sollte nicht sein.
Supertramp School. Zu Gast ist heute der Regisseur Sönke Wortmann und du hast eben schon gesagt, du bist aufs Albert-Schweitzer-Gymnasium gegangen, wie auch Christian Ströbele übrigens, der Grünen-Politiker. Du bist ja passives Grünen-Mitglied, ne?
Nee, ja, also ich bin Mitglied, aber ich habe nicht so viel Zeit, mich da aktiv einzubringen, insofern passiv, ja, aber Mitglied ist Mitglied. Ströbele war auch da, was ich alles nicht weiß. Der hätte doch eigentlich eine Gedenktafel haben müssen bei uns an der Schule.
Hat er vielleicht eine Raucherecke, wenn es die da noch gibt?
Die aber Raucherecke wurde nach mir benannt.
Wirklich?
Ohne Quatsch jetzt. Gab es mal eine Einweihung so richtig. Da war ich dann da, die ganzen alten Lehrer. Es war ein bisschen anders. Es sollte die Raucherecke werden, dann durfte man das aber nicht. Und dann Anbau 2 wurde dann, aber ob da mein Name noch steht, weiß ich nicht. Mhm. Aber Ströbele.
Ja, was für mich Herr Hoppe war, war für dich Hermann Sandmann. Er hat dich gerettet aus der Talentlosigkeit.
Ja, Hermann Sandmann war interessanter Name auch, ne? Also wenn man Herr Sandmann heißt, dass die Eltern einem dann den Vornamen Hermann geben. Vielleicht hieß er noch mit dem Mittelnamen Tillmann, das kann ja auch noch sein. Hermann Tillmann Sandmann war mein Mathelehrer und da ich da sehr durchschnittlich begabt war, immer bei 4- stand, hatte er Gnade vor Recht ergehen lassen und mir dann eine 4 gegeben.
Man kann ja an solchen Integralrechnungen und x hoch 3 minus by Quadrat, an solchen Sachen kann man ja scheitern und sein Abitur nicht bekommen. Es ärgert mich immer noch. Also Herr Hoppe hat mich, wie gesagt, gerettet. Der hat sich genauso verhalten, so eine 4 minus, die es eigentlich gar nicht gab, ja, hätte es gar nicht geben dürfen. Es ist wirklich ärgerlich, wenn Menschen begabt sind, andere Vorzüge haben, dass sie an so einem Kram scheitern.
Ja, aber man hat das ja relativiert. Man kann ja gewisse Dinge, ich war ja nicht nur in Mathe schlecht, sondern ich war in den ähnlichen Fächern wie Chemie und Physik ja auch schlecht. Und das lag mir einfach nicht. Und dann kann man das ja ein bisschen hier und da auch abwählen. Also das ist ja nicht mehr so wie ganz früher in den 50ern.
Nee, Gott sei Dank. So, jetzt wieder das Wort Fußball. Du bist fast in die Schülernationalmannschaft, glaube ich, gekommen, hast aber sehr früh schon angefangen, Fußball zu spielen. Jetzt guckst du so auf meine Hände, warum?
Ich gucke nicht auf die Hände, sondern auf den Zettel da. Ich war als Kind und Jugendlicher schon sehr gut und war auch mal tatsächlich so im erweiterten Dunstkreis dieser Mannschaft damals, aber ich bin dann doch nicht berufen worden. Habe ich aber ewig nicht dran gedacht. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, als du das erwähnt hattest. Und dann dachte ich, ja, stimmt, da war ja noch mal was.
Dein Vater hat dich mitgenommen, da warst du noch relativ klein. Da seid ihr zum, wie hieß das, TSV Marlhöls
gegangen. Hieß das, ja. Das klingt jetzt lustig, aber damals war der Verein in der zweiten Liga. Ein Ruhrgebietstraditionsverein, der heute nach unten durchgereicht ist. Und das stimmt, mein Vater hat mich, wie alle Väter, ihre Söhne irgendwann mal mit auf den Fußballplatz nehmen. So ist es auch mir widerfahren und das hat mich dann auch, so ähnlich wie Satisfaction von den Stones, hat mich auch das Tor von Libero Peters enorm beeinflusst. Und dann wollte ich natürlich, aber wie jeder andere Junge auch, irgendwann Fußballer werden.
Und du bist dann regelmäßig hingegangen, hast dir die Spiele angeguckt?
Ja, und natürlich auch selber gespielt, trainiert und in allen Jugendmannschaften gespielt und irgendwann auch bei den Großen für 2 Jahre. Und dann habe ich aufgehört.
Ja, du bist tatsächlich in der zweiten Liga gelandet, also in der dritten und in der zweiten Liga. Du hast für 2 verschiedene Vereine gespielt. In der Tat ist es ja schön, aber schöner ist es wahrscheinlich, wenn man Gitarre spielen kann in der Zeit.
Ich glaube auch.
Also, weil die Mädchen auch, oder?
Ja, das ist genau der Punkt. Also das ist erstmal, ja, es hat immer 2 Seiten. Also ich glaube, mit Gitarre hätte ich mehr Chancen gehabt und das Fußball hat damals ja auch nicht wirklich jemand interessiert, also von den gleichaltrigen Mädchen. Dazu kam ja noch, man muss ja einigermaßen danach leben. Das heißt, von den Partys musste ich immer als Erster nach Hause gehen. Das war auch nicht fördernd, was die Romantik angeht. Aber irgendwann...
Trainingslager. Konntest du mit deinen Jungs verreisen?
Ja, ich musste. Also Trainingslager.
Nein, ich meine mit deinen Freunden. Du musstest wahrscheinlich mit den anderen aus der Mannschaft in den Ferien, kann ich mir vorstellen, trainieren, oder nicht?
Ja, nicht nur. Also Sommer, meistens hat man ja 6 Wochen Sommerferien und davon waren 3, durfte ich auch in Urlaub fahren. Und dann fing Trainingstage an. Ja, da musste ich rennen. Hat mir aber auch Spaß gemacht. Ich habe da auch nicht das Gefühl, über lange Zeit nicht das Gefühl gehabt, dass ich was verpasse, aber irgendwann dann doch.
Ich weiß ja nicht, ob Beatrix jemals, also das mit diesem X, das hinten auszusprechen, fällt mir schwer.
Denk einfach an die holländische
Bea. Ja, ich würde sie gerne für den Moment Bea nennen. War sie denn mal bei einem Spiel? Hat sie mal, ihr habt erst Äpfel geworfen und wie hat sich das weiterentwickelt?
Irgendwann geknutscht auf der Klassenfahrt nach Budapest, aber sie hatte eigentlich einen Freund und dann hat sie sich entschieden, wieder zu ihrem Freund zu gehen. Jetzt guck nicht, das ist lange her, du musst gar nicht so mitleidig gucken.
Naja, das tut mir schon leid, weil das erste Verliebtsein, das ist einfach so, dass einem das ganz schön nahe geht.
Ja, es war nicht das erste.
Dann hast du ja jetzt schon gelogen.
Nein, bis dahin das Größte. Ich habe nicht gesagt, das erste war. Nein, die allererste war Ute Pichatzek, da war ich 16.
Hat Ute Pichatzek dich jemals über Facebook versucht zu kontaktieren?
Nee.
Du, sie?
Nein, ich bin ja nicht bei Facebook. Nein, Ute Pichatzek, aber damals war man eine Woche zusammen und dann, ich bin mit Ute Pichatzek gegangen, eine Woche später ging Ute Pichatzek mit Udo Schäfer, was auch noch gleichzeitig mein bester Freund war.
Also, oh nein,
ja doch.
Jetzt muss ich wieder so gucken.
Ja, also so waren die Dinge da. Also meine ganzen Traumata deckst du hier ja schon auf.
Oh Gott, hätte ich das gewusst. Ich muss versuchen, ein bisschen vorsichtiger zu sein.
Finde ich auch.
Gehen wir erstmal in die Musik. Allerdings kommt jetzt so ein Lied, da fällt es mir schwer, mit einer gewissen Neutralität. Aber gut,
Silvia, kommt jetzt. Das ist genau das Lied meiner Zeit. Insofern, ich war ja, wie gesagt, Ute Pichatzek, Beatrix Fromme, also immer, die wollten mich nicht wirklich. Und das ist so ein richtiges Schlussmachlied, also so ein richtiger Schmachtfetzen, was ich wahrscheinlich 100-mal gehört habe und mich selber bedauert habe.
Lass mich noch eine kurze Frage stellen. Was denkst du denn, warum die dich nicht wollten? Kann das nicht einfach sein, dass du zu schüchtern warst und dass du nicht die richtigen Schritte gemacht hast?
Ja, das kann natürlich sein. Ich war immer sehr schüchtern, also sehr, sehr, sehr schüchtern. Aber ich glaube, Udo Schäfer sah besser aus als ich und mein anderer Konkurrent, der hatte schon ein Auto.
Ah, gut. Ja. Das sticht natürlich.
Ich hatte nur einen Mofa. So kommt eins zum anderen.
Gut,
vielleicht
also.
Konnten die auch besser küssen als ich.
Das kann ich natürlich nicht beurteilen.
Natürlich nicht.
Dr. Hook and the Medicine Show, Sylvia's Mother.
Zum Mitheulen.
Sylvia's Mother says Sylvia. Was man so rausbekommt, wenn das Mikro aus ist und man dem Gast verspricht, keinesfalls darüber zu sprechen, ist
unglaublich.
Und umgekehrt
auch. Also ich habe jetzt auch tiefe Einblicke.
Oh, das ist natürlich gleich ein guter Konter, denn
Udo
ich wollte
Kiesling.
Eigentlich... Nein,
ich sage
Uwe
nur,
Kiesling.
Ach ja.
Das war der Schülerlotse. Wir haben gerade über unser erstes Verliebtsein gesprochen.
Ich war nicht in Uwe Kiesling verliebt, sondern... Frau Rust,
Ich hab geschwärmt, wenn überhaupt. Ich war viel zu klein, um verliebt. Was wusste ich denn schon von der Liebe?
Nichts.
Nichts.
Was wissen wir heute? Immer
wieder
noch nichts.
So, das ist doch unglaublich. Da können wir jetzt, theoretisch können wir jetzt einen Schlenker ins Hier und Jetzt machen. Vielleicht auch, um deine Geschäftsmann-Ader so ein bisschen zum Pochen zu bringen.
Jetzt bin ich gespannt.
Na, das Hochzeitsvideo ist doch klar.
Ach ja, stimmt.
Dein aktueller Film, das wollte ich eigentlich erst später machen, aber das können wir auch jetzt machen. Denn genau, was wissen wir schon über Männer und Frauen?
Also ich muss schon sagen, eine ganze Menge mehr als früher natürlich. Wäre ja auch schade, wenn nicht. Aber
na
die,
dann sag mir doch mal
soll
bitte.
Soll ich mal
was?
Unterm Strich kann ich anfangen, sie bitte. Passen nicht zusammen.
Ja, das wissen wir aber. Gib mir was Neues.
Es ist aber auch gut, dass sie nicht zusammenpassen. Das macht die Sache ja spannend. Ist jetzt auch nicht neu, aber meine Güte, jetzt bist du aber streng.
Ich habe hier so eine gewisse journalistische, wie soll ich sagen, Bildungsauftrag. Ich muss versuchen, das Ganze so ein bisschen auf Linie zu bringen.
Ja, wir sind doch nicht jetzt in der Sonntagabend-Talkshow bei Jauch.
Sonntagnachmittag.
Also gibt es hier noch, ja klar.
Proteste. Wir kommen gleich noch, dein ehemaliger Lehrer kommt gleich noch rein.
Ja, dann ruft noch irgendwie jemand hier und wird aus dem Studio getragen, weil er für die Ernst-Busch-Schauspielschule demonstrieren möchte.
Ja.
Das passiert hier alles nicht. Aber jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen.
Denn das war nochmal
Männer und Frauen,
ganz genau. Du hast im Zuge der PR, Promotion, Reise, die du gemacht hast, um diesen Film jetzt auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen, ein paar Interviews gegeben. Es geht im Hochzeitsvideo ja tatsächlich um das Making of einer Hochzeit. Möchtest du es vielleicht in deinen Worten sagen?
Das ist ein gutes, brillant formuliert. Das ist neu, doch, habe ich zum ersten Mal gehört, das Making of einer Hochzeit. Das hätte ich mal früher wissen müssen, das wäre ein guter Untertitel gewesen. Es geht um eine Hochzeit, es geht um Männer und Frauen und ich dachte, jetzt schließt sich der Kreis auch zu mir. Früher wollte mich keiner, aber irgendwann gab es auch mal jemand, die mich wollte. Mit der bin ich jetzt verheiratet, also ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich weiß, wie schön eine Hochzeit sein kann und ich weiß oder ich ahne auch, was da alles schiefgehen kann. Und das war die Prämisse für diese Komödie. Es ist ja ein sehr wichtiger, ein sehr besonderer Tag und da liegen die Nerven blank bei allen Beteiligten und da kann viel passieren und das zeigt dieser Film. Und zwar in Form eines ja quasi dokumentarisch, das klingt immer so ununterhaltsam, aber es hat so einen Live-Charakter, wir sehen es mit den Augen des Hochzeitsfilmers und später sind es zwei Hochzeitsfilmer, die da filmen und Dinge filmen, die sie nicht filmen sollten. Sex, Drugs, Rock'n'Roll, alles dabei.
Wahnsinn, ich werde viel zu selten auf Hochzeiten eingeladen.
Ich auch.
Ja, ja, bei dir weiß man ja inzwischen auch warum, weil du wahrscheinlich alles, was du erlebst, verwurstest in deinen Filmen.
Nein, nein, weil ich habe ja nie eine Kamera dabei. Ich besitze sowas ja gar nicht. Wahrscheinlich bin ich eine Spaßbremse.
Ja, das ist möglich. Ich kann nicht widersprechen im Moment. Tatsächlich.
Natürlich kannst du widersprechen.
Kleine Klammer auf. Tatsächlich ist eine andere Sache, die ich gelesen habe im Zug dieser Vorbereitung, dass so 2, 3 Journalisten gesagt haben, man würde dich nie lachen sehen, du würdest so selten lachen. Und das hat dich auch nicht besonders überrascht, dass diese Menschen das gesagt haben.
Da kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Stand das irgendwo, oder? Mhm. Okay. Du kannst ja schon jetzt das Gegenteil bezeugen. Ich bin erst eine halbe Stunde hier und lache mich kaputt innerlich und lächle. Insofern wird da schon jetzt entgegengearbeitet. Aber wenn irgendwas lustig ist, lache ich. Ich lache dann gerne. Und viele Dinge finde ich aber auch lustig und lache innerlich und schmunzle oder so. Das mache ich dann schon.
Ich will zurückkommen auf die Interviews, die du geführt hast zu diesem neuen Film, zum Hochzeitsvideo. Da hast du nämlich auch gesagt, du und deine Frau, Cecilia, ihr habt 3 Kinder. Sie ist übrigens auch Schauspielerin.
War sie früher mal. Oder? Sie hat schon längst aufgehört.
Also hör mal zu. Sie hat nicht schon längst aufgehört. Sie hat 2006 und 2009 einen Film gedreht. Und ich hoffe, das sind keine kleinen Hinweise, was eure Partnerschaft angeht. Nämlich der eine Film hieß Der Vollidiot und der andere Film hieß Immer Ärger mit den Männern.
Dann hat sie es heimlich gemacht, aber weiß ich ja gar nichts.
Das kann sein. Sie hat wahrscheinlich die Haushaltskasse ein bisschen.
Ja, sie hätte es auch dürfen, wenn sie mich gefragt hätte. So ist das nicht.
Du hast gesagt, dass ihr zwei ziemlich schnell nach eurer Hochzeit eine Eheberatung aufgesucht habt. Nämlich, um nicht in diese Falle zu gehen, wenn das Kind schon im Brunnen ist, dass ihr eine Paartherapie machen müsst, wenn man merkt, dass so eine Ehe gegen die Wand gefahren ist, sondern in vorauseilendem Gehorsam sozusagen.
Ich wusste, dass es auf den Tisch kommt heute.
Das ist aber auch interessant. Und ich habe meinem Nachbarn versprochen, der mich nämlich darauf ansprach, der gestern Abend ein bisschen laut war. Und ich sagte, könntest du bitte etwas ruhiger sein, weil morgen früh habe ich diese Sendung mit Sönke Wortmann. Und er sagte, ey, ich habe das gelesen im Spiegel. Kannst du ihn mal bitte dazu befragen, ob das wirklich was bringt mit so einer Paarberatung von Anfang an?
Jetzt, wo die Frage im Raum steht, kann ich nur sagen, es bringt wirklich was. Also ich fand das auch eine sehr schlaue Idee von uns. Weil wir wissen ja, Partnerschaft, Ehe ist schwierig. Wenn Kinder dazukommen, ist es zwar einerseits ein großes Vergnügen, macht die Sache aber nicht unanstrengender. Man hat auch wesentlich weniger Zeit für sich selbst und Krisen kommen auf jeden Fall. Und wir dachten, es wäre ganz schlau, diese Krisen präventiv schon anzugehen, indem wir schon mit Fachleuten darüber, mit einer Fachleutin sozusagen darüber reden, wie das, wie es dann gehen könnte. Das haben wir auch gemacht. Das war herrlich. Das war ein großer Spaß.
Ach komm, jetzt spielt's nicht so runter. Das war doch bestimmt nicht nur Spaß.
Doch, das ist wirklich Spaß. Wie gesagt, es ist ja präventiv. Also du hast ja recht, wenn mal gewisse Wunden entstanden sind, ja, dann ist es schon schwer. Also wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, da wieder rauszukommen, kann man natürlich auch. Aber noch besser ist ja gar nicht, erst reinzufallen. Und da, das kann man irgendwie theoretisch schon einkreisen. Das war wirklich Spaß. Es ist immer toll, da darf ich ausreden. Ja, ich werde nicht unterbrochen. Dann sagt unsere Chefin immer, Moment, jetzt darf er auch mal was sagen. Ich komme zu Wort, ich darf ausreden, ist super. Und das hat wirklich viel geholfen. Ich finde es nach wie vor eine gute Idee.
Ich finde es auch eine gute Idee und eine ungewöhnliche Idee, weil Paartherapien tatsächlich, was ich so aus der Erfahrung von Freunden kenne, ich würde mal sagen so zu 5% oder so Erfolg bringen.
Ja, weil die Männer ja auch meistens nicht wollen. Das ist so meine Erfahrung. Die Quatsch und so, ne? Aber es bringt natürlich schon was.
Na, wenn sie wüssten, dass sie ausreden dürfen, dann würden das sicherlich auch mehr Männer machen.
Ja, das kann natürlich
Wir können
sein.
Ja eventuell, ganz vorsichtig sage ich das, kommen wir später nochmal auf dieses Thema zurück, ohne dass ich natürlich möchte, dass du zu sehr aus dem persönlichen, privaten Nähkästchen plauderst. Aber natürlich würde ich gerne noch wissen, was diese Art von Hinweis und von Tipps, wo der Unterschied ist zu den klassischen Sachen, die man in einer Paartherapie gesagt bekommt. Aber das können wir ja vielleicht später nochmal aufgreifen. Das nehmen wir jetzt so als Cliffhanger, damit die Leute dranbleiben für die zweite Stunde.
Meinst du, da bleiben sie dran?
Ja, 100 Pro.
Okay.
Dafür spielen wir jetzt Eric Clapton, River of Tears. Willst du dazu noch was sagen?
Ich will dazu was sagen, weil über die Dame, die wir die ganze Zeit gesprochen haben, meine jetzige Ehefrau, das ist unser Kennenlernlied. Wir waren dann irgendwann im Hotelzimmer und haben es 50 Mal hintereinander gehört.
Ich dachte schon.
Nein, nicht das.
Und wo habt ihr euch kennengelernt?
Wir haben uns sehr spektakulär, sehr unspektakulär kennengelernt in München mit unter Freunden. Also sie brachte jemanden mit und irgendwie war so eine kleine Gruppe, die zum Essen ging und da war sie auch dabei.
Und warst du offensiv genug oder hat sie dich verführt mit ihren Blicken und ihrer Körpersprache?
Ich war offensiv genug.
3 Kinder, mehr sage ich dazu gar nicht. Bitte bleiben Sie bei uns, dann gibt es die 2. Stunde der Hörbar. Heute mit Sönke Wortmann und jetzt mit Eric Clapton, River of Tears.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur 2. Stunde mit dem Regisseur Sönke Wortmann. Deine Schulzeit verlief ganz gut. Danke nochmal an Herrn Sandmann. Auch er war nicht ganz unschuldig daran. Es war aber auch, du hattest jetzt nicht viel Stress, ne? Du bist auch irgendwie ganz gut durchs Abi gekommen. Ansonsten.
Ja, ich war nicht besonders gut und auch nicht besonders schlecht. Es fiel mir immer relativ leicht. Ich hätte besser sein können, wenn ich nicht so faul gewesen wäre. Aber 2,8 und das in Nordrhein-Westfalen, da kriegst du in Bayern nicht viel für. Aber es hat gereicht für ein halbjähriges Soziologiestudium.
Ja, im Grunde gibt es ab einem bestimmten Schnitt, geht es glaube ich nur noch darum, das Abitur zu haben, oder? Also ging glaube ich vielen so. Dadurch, dass du die Schulzeit auch nicht als so anstrengend und unangenehm empfunden hast, hast du wahrscheinlich auch keine Albträume, was so Prüfungsangst angeht, ne? Das haben ja viele Leute in unserem Alter, dass sie plötzlich denken, sie müssen nochmal zur Abi-Klausur oder so. Bei dir ist es witzigerweise deine andere Herausforderung, das Fußballspielen. Du hattest hin und wieder diesen Albtraum, dass Berti Vogts dich für die Nationalmannschaft aufgestellt hat und du spielen musst.
Das kann man jetzt so oder so verstehen. Also ich habe es noch nicht mal als Albtraum empfunden, aber und diese Information ist schon ein paar Jahre her. Deswegen, also man erkennt es dann, dass damals Berti Vogts noch Bundestrainer war. Aber es ist tatsächlich so, dass ich ab und zu noch davon, also nicht davon träume, sondern darüber träume, dass ich da mitspiele. Also neulich erst war ich im WM-Endspiel, wir führten 2-0 gegen wen, weiß ich nicht mehr. Und nach 60 Minuten bin ich ausgewechselt worden. Ich dachte, ach, ist egal, Weltmeister ist Weltmeister, ob ich jetzt 60 Minuten spiele oder 90.
Also ich
hatte das Gefühl, dass wir das 2-0 über die Zeit bringen. Und dann bin ich irgendwie aufgewacht und war doch nicht Nationalspieler. Also es hat mich sehr, sehr tief offenbar berührt, dieser Sport.
So, halbjähriges Soziologiestudium, also ganz genau ein Semester.
Ja.
Ich weiß aber nicht ganz genau, wo du studiert hast. Ist das schon in München gewesen? Bist du da nach München gegangen?
Nee, das war in Münster.
In Münster,
Westfalen.
Was hat dich denn dann nach München getrieben? Der Wunsch, Taxifahrer zu werden, kann es ja nicht gewesen sein.
Das stimmt. Es war der Zufall, der mich nach München spülte. Ist aber eine sehr lange Geschichte. Also eine zu lange Geschichte, um sie hier zu erzählen. Aber ich wollte da weg, wo ich aufgewachsen bin und bin durch einen merkwürdigen Zufall, man kann es auch Schicksal nennen, in München gelandet und dachte, hier bleibe ich jetzt.
In München sich als Taxifahrer zu verdingen, ist ja die eine Sache, aber wenn man die Stadt nicht kennt und es noch keine Navigationssysteme gibt, da musst du ja richtig wieder vielleicht zum ersten Mal so richtig gepaukt haben. Straßen?
Habe ich auch. Also so ähnlich wie beim Abitur, da habe ich ja auch viel für, musste ich auch viel für tun, damit ich das bestehe, weil so schlau war ich ja nicht, dass das alles von selbst ging. Obwohl ich hatte tolle Fächer da, so Sport und Pädagogik, aber egal. Tatsächlich war ich dann in München und musste von irgendwas leben und bin auf die Idee gekommen, einen Taxischein zu machen. Und da bin ich wirklich stolz drauf, dass ich das nach nur 3 Monaten geschafft habe, in einer fremden Großstadt, die sozusagen optisch auswendig zu lernen. Und nicht nur optisch, man muss sozusagen den Stadtplan im Kopf haben, sondern man musste auch, hunderte von Adressen auswendig können. Also wenn dann einer am Flughafen einsteigt und sagt, fahren Sie mich zu Siemens, dann darf ich nicht fragen, wo ist denn das, sondern in welcher Straße, sondern das muss man dann wissen. Und das, da bin ich sehr stolz drauf. Meine beste Leistung bisher.
Hast du mal eine Hochschwangere transportiert, wo du dachtest, die kriegt ihr Kind in meinem Auto?
Nein.
Ein Bankräuber oder irgendwas Ähnliches, Spektakuläres?
Nicht, dass ich wüsste.
Waren die immer alle nett zu dir?
Ja, also Bis auf einer wollte mich mal verhauen. Also der stieg schon vorne ein mit so einem Maßkrug, das halb voll war. Und er war sternhalbe voll und wollte sich auch prügeln. Aber irgendwie ging es gut aus.
Gott sei Dank hattest du Pädagogik in der Schule, oder? Ja. Deeskalierend.
Ja, nee, das hätte nichts, da hätte der beste Pädagogikunterricht nichts gebracht. Also, ich weiß nicht, irgendwie hat er dann irgendwann wahrscheinlich doch kein, oder war zu betrunken, sich dann doch noch zu prügeln.
Weil du so schön mitmachst, bekommst du jetzt eine kleine Belohnung neben der Mozartkugel, die du jetzt aufgegessen hast.
Ah.
Und zwar werden wir inhaltlich den folgenden Punkt einfach fast überspringen. Du hast ja auch gejobbt als Schauspieler.
Nee, das war mein Bruder, das war ich gar nicht.
Fast überspringen. Wir machen einen kleinen Hüpfer rein. Du hast das nicht gemacht, eine glückliche Familie hieß die Serie. Und ich meine, hallo, die war gar nicht schlecht besetzt. Maria Schell und Maria Furtwängler.
Ja.
Also insofern, du warst Ritchie. Du hast lustig ausgesehen.
Das ist aber kein Einspieler da aus der Zeit, oder?
Nein. Lustig ist, wenn ich eingebe, eine glückliche Familie und Ritchie. Ich wollte mal sehen, wie du da aussiehst. Kommt ein Bild von Madonna und Guy Ritchie. Und dann dachte ich, hä, eine glückliche Familie, Madonna und Guy Ritchie?
Ja, nee, das...
So glücklich waren die ja nicht.
Ritchie. Ja, ich sah auch aus wie Ritchie, glaube ich.
Gut, aber ich will dich damit wirklich nicht quälen. Du hast das eine Zeit lang gemacht und...
Nee. Ich bin da auch, ganz ehrlich, ohne Koketterie, auch ich bin da überhaupt nicht gut. Und hatte aber dieses Angebot, in dieser Serie mitzuspielen. Wie die Jungfrau zum Kind bin ich da hingekommen. Der Regisseur sah mich und sagte, hey, du bist genau der, den ich suche. Ich hatte schon studiert an der Filmhochschule. Ich war schon mitten dabei und dachte, das hat jetzt zwei ganz große Vorteile. Also A, die Kameraerfahrung selber zu machen. Das wollte ich für mich als Regisseur lernen. Wie geht der mit mir um? Wie hilft er mir aus Situationen? Das hat mir auch sehr viel gebracht. Und B, musste ich nachts nicht Taxi fahren, um mein Studium dann zu finanzieren, sondern das ging, ich habe fünfmal so viel verdient an einem halben Tag, in dem ich da drei Sätze gesagt habe. Das waren die beiden Gründe. Und dann war das irgendwann auch fertig. Und dann war ich auch froh und wollte das auch nicht weitermachen.
6 Jahre hat dein Studium, glaube ich, ungefähr gedauert, ne?
4, glaube ich.
Ja?
Ja, ich war noch ein Jahr in London zwischendurch, also vielleicht dann 5, aber länger nicht, nee.
Ein Jahr in London, das ist ja Londoner Royal College of Art. War das so eine Art Stipendium oder wie bist du daran gekommen?
Ja, das war so eine Art Austauschprogramm. Obwohl, es war ein einseitiger Austausch. Es ging niemand aus London dann an meine Münchner Schule. Ja, ich bin dahin, weil ich dachte, da kann ich wieder was lernen. Konnte ich auch. Die waren sehr drehbuchorientiert, hatten tolle Lehrer, wie große Regisseure wie Alan Parker hatte ich da oder große Produzenten wie David Putnam. Mhm. Und London ist ja auch eine spannende Stadt und zu teuer, um sich endgültig da wohlzufühlen. Aber es ist eigentlich eine aufregende Stadt, wenn man Geld hätte.
Aufregend? Du merkst, ich bin hier versucht, tolle Übergänge zu schaffen. Ist auf jeden Fall der Inhalt deines Abschlussfilms. Wobei du hast, glaube ich, 3 so Kurzfilme gemacht und einer ist besonders verrückt. Du hast einen Film gedreht über einen Studenten, der kurz vor seinem Abschlussfilm steht, der einen Film über einen Studenten dreht, der kurz vor seinem Abschlussfilm steht.
Ich rede da sehr ungern drüber.
Auch?
Ja, erstmal, ja, wurde noch.
Naja, also...
Ah ja,
Die Schauspielerei.
Glückliche Familie.
Gut, wollen wir, also wenn es jetzt nicht so spannend
Nein,
ist,
dann
können wir
es
auch überspringen.
Nein, ich sag da gerne was. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht spannend ist, sondern dass ich so ungern drüber rede. Bei der glücklichen Familie war es auch noch so, das wurde immer wiederholt, so alle 3 Jahre. Und irgendwann war ich wohnte schon in Los Angeles und krieg dann irgendwie 2 dann Anrufe nachmittags, mehrere hintereinander. Ey, ich sehe dich gerade im Fernsehen. Also nachdem das schon längst ich es schon vergessen hatte, hat mich diese Vergangenheit immer wieder eingeholt. Und was du gerade erwähnt hast, dieser Film, ich hasse eigentlich Filme, die sich sozusagen mit dem eigenen Metier beschäftigen, also Film im Film Filme. Und trotzdem habe ich einen dazu gemacht, weil der Leidensdruck war sehr groß damals an der Filmhochschule. Ich fand das super, ging das alles los. Ich habe da sehr gerne studiert. Nur irgendwann, kurz bevor es vorbei war, waren alle so neidisch aufeinander, dass ich die Atmosphäre nicht mehr mochte. Und das musste ich sozusagen künstlerisch loswerden.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja auch ein Film im Film im Film.
Ja, genau. Das war dann meine Krücke. Es war kein Film im Film, sondern ein Film im Film im Film, weil es 3 Ebenen gab. Deswegen hieß der Film 3D. Aber das Das kann jetzt keiner verstehen, nee, die uns zuhören, oder?
Nee, deswegen flüchten wir uns sofort in die Musik. Es soll ja noch nachvollziehbar bleiben. Ach schön, Hannes Wader, unterwegs nach Süden.
Ja.
Ja, bitte?
Ja, soll ich da?
Ja.
Ja, Hannes Wader war ein Held meiner Jugend, sozusagen. Und ja, ich habe viel gehört. Also nicht nur die politischen Lieder, sondern auch, er hat auch Volkslieder neu aufgenommen, plattdeutsche Lieder, wo ich in meinem Urlaub war. Ich habe ihn also auch in der fremden Sprache verstanden. Und hatte das große Vergnügen, vor 2 Jahren ungefähr war ich mal wieder bei einem Konzert in Gelsenkirchen, Hannes Wader, und wir waren anschließend essen, und das war ein herrlicher Abend. Und unterwegs nach Süden war immer, also wenn ich wirklich Stress hatte, wenn ich kaputt war von dem vielen Lernen in der Schule, von vielen Liebeskummer, dann habe ich meine Wunden geleckt. Hab ich mir gedacht, das, was er da singt. Ja, ich bin dann auch sehr viel in den Süden gefahren. Also Sonne hat mich immer sehr geheilt. Dann bin ich nach Südfrankreich getrennt, hat mich an den Strand gelegt, und dann sah die Welt schon wieder besser aus. Und davon handelt dieser Text.
Ich bin unterwegs nach Süden und will weiter bis ans Meer.
Sönke Wortmann mit dem kurzen Ö ist heute hier zu Gast, hat eben noch so ein bisschen die Luftgitarre gezupft. Obwohl du es ja gar nicht kannst, oder spielst du ein Instrument inzwischen?
Nee, leider nicht. Nee, ich habe es nie gelernt. Blöderweise.
Singen? Karaoke? Hat man dich mal zwingen können?
Nee, auch nicht.
Hast du noch nie gemacht?
Karaoke habe ich mal gemacht, glaube ich, aber
du hast so betrunken, um dich zu erinnern.
Eher schüchtern. Nee, alles war alles nicht meins.
Gut, wir schreiben das Jahr 1991, dein erster Spielfilm, also eine Wahnsinnsehe, das davor, das zählen wir jetzt mal mit.
Ja, genau.
Dein erster richtiger Spielfilm, Allein unter Frauen. Die große Überraschung, mehr als 1 Million Zuschauer. Damit hast du diesen Nerv getroffen, einer Generation, zu der ich mich auch zähle. Man fängt an, wie wir es vorhin schon gesagt haben, man ist verliebt, man kriegt das erste Mal mit, dass sich Männer so und so und so verhalten und Frauen so und so und so, dass man auf Anrufe wartet, dass man an Tankstellen steht, um zu hoffen, dass jemand um die Ecke fährt. Man versucht, sich coole Ausreden oder Antworten zu überlegen. All diese Sachen spielen rein in so einen Spirit. Ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll.
Ja, man verknallt sich in die größten Idioten.
Ja gut, aber davor schützt auch das Alter nicht.
Nein.
Nein.
Doch.
Ja?
Also man wird da, glaube ich, etwas weiser. Also mir passiert das nicht mehr.
Na, du bist ja aber auch, du bist ja auch fest. Du bist ja auch wirklich raus aus dieser Nummer.
Ja, das ist schon. Aber es ist ja auch schon länger her. Also es war tatsächlich bei mir so, dass ich dann immer die wollte, die mich nicht wollten. Und das habe ich wirklich gut abstellen können.
Mhm. Dein eigenes Muster gebrochen sozusagen.
Ja, ohne Therapie.
Stoppock hast du mitgebracht, ein unglaublich freundlicher Mensch, der tolle Sachen macht, gute Musik macht, der vor vielen Jahren mal in der Sendung war.
Mhm.
Leise ist das Lied, das du dir ausgesucht hast. Wieso Stoppock und warum das Lied Leise?
Also Stoppock ist für mich der beste deutsche Songwriter und Singer. Leider viel zu unterbewertet. Und ich hatte mal das Vergnügen, er hat mal auch Musik für einen Film von mir gemacht, wo ein paar Songs vorkamen.
Welchen denn?
Eben der jetzt nicht. Das war dieser Film, als ich jung war und das Geld brauchte. Und
das Super
jetzt
Vibe?
Ist das,
Welcher Film?
Jetzt ist, dieses Lied gefällt mir besonders gut, weil es auch so schön melancholisch ist. Leise heißt es und geht natürlich auch nicht nur über Fahrt nach Amsterdam, sondern auch über Liebe, die leise zu Ende geht, ohne dass man es merkt.
Ja? Oh.
Deswegen sollte man früh eine Paartherapie machen, damit das eben nicht passiert.
Die sachliche Romanze von Erich Kästner. Wer jetzt mal googeln möchte, der sollte das tun. Dann wird dieses Gedicht nämlich sehr gut zu deinem Lied passen.
Dann werde ich das gleich mal googeln.
Ja.
Radio 1. Hörbar. Rost.
So, die letzte halbe Stunde mit dem Regisseur Sönke Wortmann. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken wollen, das sage ich noch schnell zwischendurch, hörbar@radio1.de, und Sie können diese Sendung wie auch die Sendungen des letzten Jahres als Podcast hören unter www.podcast.de oder auf unserer Radio 1 Homepage. So, ich muss den Cliffhanger auf jeden Fall einlösen. Es geht um diese Art der Eheberatung, die du mit deiner Frau begonnen hast, als ihr gerade frisch verheiratet wart.
Genau.
Und falls Sie jetzt gerade erst eingeschaltet haben, es geht darum, im Grunde das Feld von hinten aufzurollen. Oder ich weiß nicht, wie man es sagen soll.
Von vorne. Bevor es zu spät ist.
Bevor es zu spät ist, ganz genau.
Ich sehe schon dieses Thema, es gibt immer so ein Thema, die letzten Jahre war es immer Fußball und so, ich muss immer Europameister und Weltmeister tippen, aber dieses lässt mich jetzt nicht los. Es wird mich noch ein paar Jahre offenbar begleiten, diese präventive Eheberatung. Vielleicht sollte ich da ein Patent drauf anmelden, wenn es ginge, aber geht ja nicht. Aber entscheidend ist, ja, damit anzufangen, bevor Dinge passieren. Und da muss man sich drüber im Klaren sein, immer wieder, dass Männer und Frauen grundverschieden sind und eigentlich gar nicht zusammenpassen. Wenn man das schon mal weiß, kann man schon mal viel verhindern.
Das heißt ja oft, Männer sagen ganz oft, ich verstehe die Frauen nicht. Gehörst du auch zu denen, die das sagen? Ich weiß nicht, was Frauen wollen.
Ja, Frauen sind schon grundsätzlich, manche, ich verstehe es natürlich immer besser, aber so ganz dahinter gekommen bin ich natürlich auch nicht. Es hat natürlich auch viel mit Hormonen zu tun, also auch bei Männern, also sind aber einfach unterschiedlich und sie haben einen anderen Gefühls, ja, eine andere
Haushalt?
Gefühlslage. Wie Haushalt?
Gefühlshaushalt, ich habe
so,
versucht,
ich dachte,
das Wort
Haushalt.
Zu finden. Nein, um Gottes Willen, das könnte jetzt völlig missverstanden werden.
Doch, Haushalt für Frauen finde ich gut.
Ganz vorsichtig.
Ja, das ist schwierig zu sagen.
Ich frage mich immer, warum Männer das so allgemein beantwortet wissen wollen. Also ich verstehe die Frauen nicht oder ich weiß nicht, was die Frauen wollen. Man weiß doch, obwohl sich bestimmte Dinge natürlich zu Recht im Klischee befinden und auch sicherlich geschlechtsspezifisch wiederholen, ist es ja doch dann oft nochmal sehr unterschiedlich. Es gibt ja nicht die Frau, die das und das will. Es gibt ja nicht die Frau, die unbedingt Karriere machen will.
Es gibt aber große gemeinsame Nenner. Und ich habe schon das Gefühl, dass Männer eher problemorientiert, problemlösungsorientierter sind als Frauen.
Sie machen die Probleme und dann wollen sie sich auch.
Das höre ich dann auch.
Das Verursacherprinzip.
Gerne mal. Ja, aber ich kann natürlich aus meiner begrenzten Erfahrung nur sprechen. Und ich denk dann immer, das ist doch ganz einfach. Also eins und eins ist doch zwei. Also die einfachsten Dinge werden einfach anders gesehen. Ich will ja nicht sagen besser oder schlechter, aber einfach anders. Und das ist kann zu einem Problem werden.
Es gibt ja Allgemeinplätze, ohne die auch keine Komödie auskommt. Zum Beispiel, was denkst du gerade? Das ist ja so ein Klassiker, den Frauen Männer fragen.
Ja.
Das ist, da wirst du mir wahrscheinlich recht geben oder das will kein Mann hören, darauf reagieren Männer irgendwie allergisch, ist das so?
Ja, es ist nicht die beste Frage, die man stellen könnte, aber ist es umgekehrt nicht auch so?
Es kommt drauf an. Also umgekehrt ist es zum Beispiel so, dass Männer, das Äquivalent ist dann vielleicht, wie viele Sexualpartner hattest du vor mir schon? Das ist dann eine Frage, die gestellt wird, obwohl derjenige die Antwort vielleicht gar nicht hören möchte, weil sowas in der Regel immer zu irgendwelchen Zerwürfnissen führt.
Bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt richtig verstanden habe.
Wahrscheinlich hat das eine mit dem anderen auch wirklich gar nichts zu tun. Aber es gibt so Zündstofffragen.
Ja, ich überlege gerade. Ja, natürlich. Aber meintest du das jetzt auf Männer oder auf Frauen bezogen, diese Frage? Also fragen Männer die Frauen das?
Ja.
Ja?
Ja.
Wie viel hattest du denn schon?
Ja.
Und wann darf man nicht ehrlich sein, ne? Oder? Bei Männern?
Naja, ich würde, glaube ich, jeder Frau raten, dass sie
wenige angibt.
Ja, auf jeden Fall, dass sie so unter 10 bleibt. Ja, sie sollte nicht 2 sagen, damit sie erfahren wirkt.
Ja.
Sie sollte keinesfalls mehr als 10 nennen, weil sie sonst, du weißt schon.
Ja, ich weiß genau. Ich war neulich bei einem Arzt und der fragt ihn, wie viel trinken Sie denn so? Und dann habe ich was gesagt und dann sagt er ja.
Was hast du denn gesagt?
Weiß ich nicht mehr genau, darauf kommt es jetzt auch nicht an.
Alles klar.
Aber er hat gesagt, das lernen wir schon an der Universität. Also bei diesen Zahlen immer sofort verdoppeln. Das, was Nikotin und Alkohol angeht. Ja. Aber das wusste ich zum Beispiel nicht, dass ihr dann...
Dass ihr dann ist auch gut.
Ja.
Ich weiß nicht, ob
dann,
das vielleicht...
Du hast ja für Frauen gesprochen gerade. Du hast ja gesagt, Frauen machen das dann so. Aber dass ihr dann sozusagen in dem Fall auch die Zahlen minimiert.
Na, interessant. Ich kann das nicht für alle Frauen sagen, aber ich habe mir darüber neulich mal Gedanken gemacht und habe gesagt, ich glaube, die schlauste Antwort ist tatsächlich, es geht nicht darum, das Lügen zu propagieren. Es geht, man sollte schon ehrlich sein in einer Beziehung.
Dann doch, ja.
Dann doch, ja.
Wir haben uns das gegenseitig übrigens nie gefragt, fällt mir da ein. Insofern.
Dann lass es jetzt
also auch. Es kam dann irgendwann mal, aber nicht in den ersten. Keine Ahnung.
Aber einen anderen Hinweis hast du uns ja schon gegeben im ersten Teil, als wir darüber gesprochen haben, nämlich das Ausreden. Auch das ist ja Punkt 2. Ist auch so ein Klassiker, jeder weiß das eigentlich. Und wie viele Witze drehen sich darum, dass Frauen Männer nicht ausreden lassen. Aber offenbar ist das wirklich so eine Sache.
Ja, ich höre dann auch ab und zu mal den Satz, ich weiß auch sowieso, was du sagen willst.
Und hat sie recht damit?
Ab und zu, ja, aber meistens dann doch nicht. Das glaubt sie aber nicht. Ist doch herrlich, ne, wenn man so, dass Männer und Frauen nicht zusammenpassen. Ich finde es ja super.
Um dich jetzt aus dieser Thematik auch langsam rauszulassen und nochmal vielleicht auch den Kreis zu schließen. Also das Hochzeitsvideo, der Film, der sich im Wesentlichen um eben die Eheschließung eines Mannes und einer Frau und die Vorbereitungen dazu handelt, ist am 10. jetzt gerade, also vor ein paar Tagen, ins Kino gekommen. Ganz neu noch.
Ja, das stimmt. Mhm.
Es ist aber abschließend schon so, dass ihr trotz eurer Vorsicht und trotz eures schlauen Verhaltens, dass ihr euch manchmal unglaublich nervt und streitet.
Ja. Das hat dann mit Vorsicht nichts zu tun. Also wir sind nicht vorsichtig miteinander, aber wir streiten uns wie die Kesselflicke ab und zu, aber wir sind auch dann in der Lage, das relativ schnell zu lösen wieder.
Okay. So, ist das schön, dass du das Thema jetzt hinter dir hast?
Ja, ich merke auch.
Vor allem, dass das Tolle ist, was der Zuhörer jetzt nicht sehen kann. Du machst genau das, was eigentlich
Frauen immer machen.
Nee.
Ich knote hier.
Menschen, die mit Technik zu tun haben, gar nicht machen dürfen. Du knotest die ganze Zeit dieses Kabel vom Kopfhörer hin und her, sodass es mit Sicherheit einen Kabelbruch oder einen Wackelkontakt gibt da drin.
Ich habe ja auch nicht mit Technik zu tun, deswegen bin ich da völlig, fühle mich unschuldig, wenn man mit Menschen zu tun. Technik machen ja andere, gibt es ja Kameraleute, Beleuchter.
Du sollst schon sehr früh in deinem Studium sehr gut darin gewesen sein, zu delegieren.
Ja, weil ich so faul bin. Ja, was ich immer gut konnte, ich konnte relativ gut einschätzen, was ich kann und was ich nicht kann. Und die vielen Dinge, die ich nicht kann, wenn ich dann sicher bin, dann versuche ich sie erst gar nicht. Also ich versuche dann nicht gleichzeitig noch die Musik für meinen Film zu komponieren. Das können echt andere besser.
Okay, wir kommen zu der nächsten Musik, die wir jetzt haben. Und zwar Selig, von Ewigkeit zu Ewigkeit hast du mitgebracht.
Ja, das ist wie auf Stichwort Musik komponieren. Und Selig ist eine Band, die ich toll finde, immer schon. Sie haben sich dann zwischendurch mal getrennt, sind jetzt wieder zusammen und haben zu dem Film Das Hochzeitsvideo den Titelsong oder den Hauptsong eingespielt, neu eingespielt und auch ein Video davon gemacht. Das heißt Von Ewigkeit zu Ewigkeit von Selig.
Ein Jahr wird vorüber, hinaus in den Januar.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit Sönke Wortmann. Und die Männer unter den Zuhörern und gut, auch viele Frauen, aber bestimmt 90% der Männer wollen jetzt natürlich, dass wir noch irgendwie diese Fußballgeschichte reinbringen. Wir müssen über das Wunder von Bern sprechen, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm für dich, weil das ist dein Schätzchen, das ist dein 11. Film gewesen und das ist deine große Liebe, oder?
Ja, ich habe schon Angst gehabt, du wirst mich nach Fußballergebnissen, deutschen Meistern, ach, Pokalsiegern, Champions Quatsch. League, Europameisterschaft fragen. Aber über den Film rede ich natürlich gerne. Also das stimmt, ist mein Film, an dem ich am meisten hänge, weil ich da am meisten riskiert habe oder riskieren musste. Ich war Drehbuchautor, Regisseur, Produzent und der Film war teuer und alle haben gesagt, das wird nichts. Sport im Film, das geht nicht. Das interessiert keinen. Erst recht, wenn das Ergebnis schon feststeht. Alle wussten, es geht 3-2 aus und trotzdem haben wir es riskiert, den Film zu machen, gegen viele Widerstände. Und dann ist es immer besonders schön, wenn es erfolgreich ist.
Bei der Titanic weiß man ja auch, dass das Schiff untergeht.
Ne, habe ich auch gesagt, war eins meiner Argumente.
Wirklich?
Ja.
Wir sind Soulmates, merkst du, da spürst du das.
Ganze
da ist
Zeit
es wieder.
Schon.
Da ist es wieder.
Aber wir haben uns wieder gefangen jetzt nach dieser.
Im Grunde ist das doch für dich als Regisseur eine unglaublich gute Voraussetzung, nicht um sich zurückzulehnen, aber doch um sich auch in Momenten, wenn es mal vielleicht ein bisschen unrund läuft oder so, zu sagen, hier, ich kann ganz cool sein, du hast mit Kleine Haie einen wunderschönen Film gemacht, du hast mit dem bewegten Mann einen ganz wichtigen, erfolgreichen Film gemacht, der war bestimmt auch ganz toll, aber Til Schweiger wurde durch den eigentlich so richtig berühmt, ne?
Ja, das stimmt. Du meinst, man kann sich jetzt langsam mal zurückziehen Nein, nee. Und die anderen dran lassen?
Das meine ich gar nicht, aber du hast ja dann auch, dann gab es unter anderem auch die Päpstin, also du hast dich auch zwischen den Genres bewegt und dann hast du dieses Wunder von Bern vorgelegt und dann auch noch das Sommermärchen hinterhergeschossen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Was man natürlich jetzt nicht einen Spielfilm nennen kann. Das war diese Nachbereitung.
Ich war schon vom Glück geküsst in den letzten 10 Jahren, das gebe ich zu. Also wenn du das jetzt so aufzählst, dann ist es so und das macht mich auch sehr gelassen. Und vielleicht ist es auch deswegen, warum ich jetzt unbedingt mal wieder Risiken eingehen will, obwohl das waren ja alles Risiken. Aber jetzt habe ich wieder einen Film gemacht, der dann auch ganz anders war, nämlich wieder eine Komödie in dieser Art und Weise erzählt, die wir schon besprochen haben. Und dann habe ich ja auch Theater gemacht. Das hätten wir jetzt beinahe vergessen.
Oh, stimmt.
Im Grips-Theater hier in Berlin. Mhm. Und Frau Müller muss weg, heißt das Stück. Und es ist für Leute ab 14 interessant. 7 wäre zu jung, aber es ist eher ein Erwachsenenstück, aber nicht nur. Und es ist eine Komödie über einen Elternabend.
Ja, dann gib uns noch ein bisschen mehr Futter.
Das reicht normalerweise. Jeder sagt immer, oh ja, oh, genau mein Thema, kenne ich. Ich habe ja selber 2 Kinder,
dann,
das will ich sehen. Und das hat dazu geführt, dass wir bis Sommer ausverkauft sind. Unter anderem natürlich, weil die Schauspieler so gut spielen und weil das Stück so toll ist. Und nach den Ferien geht es dann weiter und ich freue mich für dieses Grips-Theater. Ich bin auch sehr stolz, dass ich da arbeiten durfte, weil das ist so auch ein Teil meiner Jugend. Immer wenn ich in Berlin war, war ich im Grips und habe mir Linie 1 angeguckt oder ab heute heißt du Sarah, diese ganzen Sachen und die haben jetzt wieder ein Erfolgsstück, was denen auch finanziell hilft. So Theater sind natürlich immer am Rande des, des Existenzminimums und das freut mich sehr, dass das wieder in die richtige Richtung geht.
Elternabend reicht mir deswegen noch nicht, weil wüsste ich jetzt nicht, worum es in dem Stück geht. Ich habe ja ein bisschen was darüber gelesen. Würde ich denken, aha, okay, Grips-Theater, sehr kritisches Theater auch. Und wenn es um Elternabend geht, dann werden die bösen Lehrer natürlich mal wieder an den Pranger gestellt. Ja, so.
Da sind die Vorurteile wieder
ja,
hier. Ne?
Da sind sie. Ja, ja, ja. Aber letztendlich, wer sich heutzutage mit Lehrern unterhält, also diese Brandbriefe, die veröffentlicht werden, sind ja nur die Spitze des Eisbergs und da ist ja dann auch wirklich schon das Kind oft im Brunnen. Aber wenn du dich mit der Thematik beschäftigt hast und das musst du ja haben, wenn du dieses Stück inszenierst, dann weißt du ja auch, dass mal abgesehen vom Leistungswahn auf der einen Seite und vielleicht auch Lehrern, die keine guten Pädagogen sind, wir alle kennen das aus der Vergangenheit, gibt es aber auch diese fürchterlichen Eltern, die sofort mit dem Anwalt drohen, die sofort sagen, wieso haben sie mein Kind zur Ruhe gerufen im Unterricht, das soll sich doch entfalten. Die Seite kennst du ja auch.
Das wäre jetzt genau meine Antwort gewesen. Das hätte ich nicht besser formulieren können. Nee, dieses Spannungsfeld ist eben wichtig. Also das Stück stellt auch nicht eine Schuldfrage. Wer ist schuld? Also alle haben dann an dieser Misere ein bisschen mitzutragen. Und trotzdem verstehe ich auch alle. Also der Druck, den Eltern auch haben heutzutage, die bringen ja auch ihren beruflichen Druck mit in die Familie und mit auf die Kinder. Und die Kinder gehen in die Schule und somit auf die Lehrer und die Lehrerinnen. Das ist ein großes Problem und das Stück soll mithelfen, dass man wieder miteinander ins Gespräch kommt, weil die Fronten im Moment sehr, sehr verhärtet sind. Und was im Moment passiert hier in Berlin ist, dass ganz viele Lehrer mit Eltern zusammen dahin gehen, fast wie eine Ehe-Therapie, fällt mir gerade auf, wo ich das sage, und kommen wieder miteinander ins Gespräch und das ist immer gut.
Du bist ja viel unterwegs, drehst Filme oder bereitest Sachen vor. Ich habe es vorhin schon erwähnt, du hast 3 Kinder mit deiner Frau. Hast du da überhaupt Gelegenheit, zwischendurch zu so Elternabenden zu gehen selbst?
Ja, habe ich schon. Also ich bin zwar manchmal viel unterwegs. Der Vorteil ist dann, oder Nachteil, je nach Sichtweise, ist, dass ich zwischenzeitlich auch sehr viel zu Hause bin. Also dann öfter als andere Väter. Ich arbeite nicht mehr, ich habe nur einen anderen Arbeitsrhythmus. Und dann gehe ich auch zu Elternsprechtagen. Ich finde das immer hochinteressant.
Begegnet man dir mit einer anderen Art von Respekt? Ich weiß nicht, wie weit man das überhaupt beurteilen kann, wenn man selbst derjenige ist, um den es geht. Aber ist es so, dass man dir gegenüber weniger kritisch ist vielleicht?
Nee, das glaube ich nicht. Also es kann mal sein, es kann aber auch das Gegenteil der Fall sein. Aber meistens ist es relativ neutral, weil die Leute dann doch nicht wissen, wer ich bin. Das ist immer so, wenn ein neuer Film rauskommt, dann bin ich natürlich relativ viel im Fernsehen. Dann werde ich auch erkannt, aber das hat sich dann 3 Wochen nach Filmstart, also Ende Mai ist es wieder vorbei und dann haben die Leute es auch wieder vergessen. So ist es mir auch am liebsten.
Gut. Wir haben jetzt noch eine Kartenverlosung anzukündigen.
Juhu.
Hab ich gerade erfahren, dass wir 3x2 Karten verlosen können für das Hochzeitsvideo, das jetzt gerade am 10. angelaufen ist. Und die Leute müssen natürlich eine gute Frage beantworten, die was mit deinem Leben zu tun hat. Denn über dich wurde ja auch schon mal ein Film gedreht. Der hieß Sönke Wortmann, eine Regiekarriere. Du erinnerst dich?
Ich erinnere mich.
Wann wurde dieser Film gedreht? Wer es weiß, der schicke die Antwort bitte an hörbar@radio1.de. Bitte gleich noch Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse draufschreiben, damit wir Sie benachrichtigen können.
Das weiß ich ja nicht mal selbst.
Frag mich, aber erst, wenn das Mikro aus ist. Und bevor diese Sendung jetzt vorbei ist, war das für dich unangenehm, dass über dich ein Film gedreht wurde?
Nee, ich habe mich da durchaus ein bisschen geschmeichelt gefühlt und ich dachte, es sollte ja eine Langzeitdokumentation werden. Ist es auch einigermaßen geworden und ich fand immer den Titel an der Regiekarriere ziemlich doof. Aufstieg und Fall eines Regisseurs hätte ich besser gefunden.
Gut, wir werden sehen. Noch bist du ja nicht gefallen.
Stimmt.
Das letzte Lied von dir kommt von Ben Harper. By My Side heißt es. Möchtest du dazu noch was sagen?
Ja, das heißt, ich habe mich jetzt hier so wohlgefühlt mit dieser Sendung Stay By My Side und ich will gar nicht wieder weg.
Oh.
Aber ich muss.
Wie schön. Dann sind das jetzt die Schlussworte. Möchtest du dich noch von den Zuhörern verabschieden?
Ja.
Dann tu das bitte jetzt.
Ich verabschiede mich hiermit von den Zuhörern von
Radio 1.
Radio 1.
Und ich mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ben Harper, By My Side. Tschüss. Don't you get ahead of me
and I won't leave you behind. Radio 1. Hörbar Rust.